ARD. Hi, ich bin Juliane und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die eine besondere Herausforderung meistern. Manche haben gelernt, mit einem Schicksalsschlag zu leben oder sich nicht mehr darüber zu wundern, dass andere nicht verstehen, dass nicht alle Menschen gleich sein können oder wollen. Es geht oft um Themen, über die wir in den Nachrichten berichten. Aber dabei wird oft über die Menschen gesprochen und selten mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek.
Ich glaube, dass ich ganz, ganz lange einfach keine Grenzen setzen konnte, weil mir das eben auch nicht so richtig beigebracht wurde. Ich sag heute so ein bisschen, dass ich zum People-Pleaser erzogen wurde. Das ist keine bewusste Entscheidung, die meine Eltern getroffen haben, aber durch die Dynamiken, die wir so hatten, war ich das liebe Kind, das immer nur Ja und nicht Nein gesagt hat.
In dieser Podcast-Folge erzählt Silvi von dem Ende einer Beziehung, und zwar die zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater. Der Vater fehlt schon lange. Vor gut einem Jahr kam Silvi dann an einen Punkt, an dem sie entschied, auch zu ihrer Mutter den Kontakt abzubrechen. Und das war keine freiwillige Entscheidung. Und doch geht es ihr damit inzwischen viel besser als vorher. Hier erzählt sie uns die ganze Geschichte und auch von ihrem Wunsch, dass Familienkonflikte mehr in der Öffentlichkeit oder im persönlichen Umfeld sichtbar sein dürfen.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Ich heiße Silvi, ich bin 28 Jahre alt und wohne im wunderschönen Braunschweig und ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern.
Das Thema Kontaktabbruch zur Familie bzw. zu den Eltern habe ich schon länger auf meiner Liste, weil auch schon einige E-Mails angekommen sind, in denen ihr uns auf das Thema aufmerksam gemacht habt. Und dann hat mir der Algorithmus ein Reel bei Instagram reingespült, in dem Silvi in wenigen Sekunden ganz prägnant beschreibt, warum sie sich von ihrer Mutter trennen musste. Das hat mich so beeindruckt und fühlte sich auch irgendwie so nachvollziehbar an, dass ich dachte, das ist sie, die Person, mit der ich über dieses Thema sprechen kann. Silvi war sofort an Bord, als ich sie angeschrieben habe. Und so habe ich sie zum Aufnahmestudio in Braunschweig gelotst, von wo aus sie mir nach Leipzig zugeschaltet werden konnte. Das Interview hat Silvi schon viele Tage im Voraus emotional gefordert, wie sie mir unverblümt berichtet.
Jetzt gerade bin ich aufgeregt, aber auch irgendwie innerlich ruhig. Ich finde es super schön, dass wir so einen sicheren Ort so zwischen uns beiden haben, um über dieses Thema zu sprechen, weil das ja nicht immer der Fall ist, weil es eben einfach noch ein Tabuthema ist.
Anlass für unser Gespräch ist ja tatsächlich ein Reel, das du bei Instagram geteilt hast, in dem du erzählst, wie deine Rolle als Tochter sich verändert hat, nämlich von absolut unauffälliges Vorzeigekind zu einem Kind, das bewusst den Kontakt zur eigenen Mutter abbricht. Was hast denn du dir dabei gedacht, als du dieses Reel hochgeladen hast?
Ganz ehrlich, ich habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Ich mache schon seit vielen, vielen Jahren Content auf Instagram als Hobby quasi, spreche über Themen generell, die mir wichtig sind, wo ich auch das Gefühl habe, da wird einfach zu wenig drüber gesprochen. Und als ich das dann selbst erlebt habe, diesen Kontaktabbruch, habe ich sehr wenig Austausch dazu gefunden. Also bei meinen FreundInnen hatte einfach niemand das Gleiche getan. Es gab online wenig Menschen, die darüber gesprochen haben. Ich hatte dann irgendwelche Online-Foren gefunden. Und als ich dann ein bisschen zeitlich Abstand hatte, dachte ich mir, ich würde gerne für andere Menschen das sein, diese Person, die darüber spricht, dass man einfach die Möglichkeit hat, jemanden zu finden, der das Gleiche durchlebt hat. Und dieses Reel ist wirklich innerhalb von vielleicht einer Minute entstanden. Da sind gar nicht so viele Gedanken reingeflossen. Und ich hätte niemals gedacht, dass das dann wirklich so eine große Reichweite bekommt, wie es dann bekommen hat.
Über 2,4 Millionen Mal wurde das angesehen. Also ich habe gestern nochmal nachgeguckt. Und auch über 1000 Mal kommentiert. Wir werden ja auch gleich über die Vorgeschichte noch dazu sprechen. Also wie es überhaupt zu dieser ganzen Situation mit dem Kontaktabbruch kam. Zunächst würde mich aber nochmal interessieren, warum glaubst du, ging das so durch die Decke, als du das gepostet hast? Das hat dich ja vielleicht auch überrascht.
Das hat mich sehr überrascht. Ich hatte vorher schon mal hier und da ein bisschen über das Thema gesprochen und davon hat irgendwie nichts unerwartet viel Reichweite bekommen, weil darum geht es mir am Ende auch gar nicht. Ich glaube, das ist so eine Mischung. Also ich habe das in so einem Format gemacht, das fängt also an mit, ich war mal die 10 von 10 Tochter und dann zählt es quasi runter. Ich habe gelernt, wieder meine Bedürfnisse zu spüren, 9 von 10, ich habe das erste Mal Nein gesagt, 8 von 10 und ich glaube natürlich dieses Hängen bleiben, weil runterzählt, das bindet einfach Aufmerksamkeit aus so einer Social-Media-Marketing-Strategie, auch wenn ich die beim Erstellen nicht hatte. Und dann hat das, glaube ich, im ersten Moment die richtigen Menschen erreicht, die sich da total gesehen gefühlt haben, die das kommentiert haben. Und das ist natürlich was, was der Algorithmus mag. Und dann hat das wiederum Zielgruppen erreicht, die damit gar nichts anfangen konnten, die aber auch ganz viel kommentiert haben. Und ich glaube, dadurch wurde es so ein kleiner Selbstläufer.
Und im Grunde hast du dadurch auch noch mal mehr gemerkt, dass das wirklich auch ein Tabuthema irgendwie ist. Was waren das so für Kommentare, wo du gedacht hast, so, Mann, ihr habt so gar nicht gecheckt, worum es geht?
Ja, da gab es leider wirklich einige. Ich bin sonst, würde ich sagen, in einer sozialen Bubble, wo es sehr viel Verständnis für das Thema gibt oder ich mit meinen Freundinnen einfach gut drüber sprechen kann. Wenn ich das sonst vor den Menschen irgendwie angesprochen habe, die mir bei Instagram folgen, die sind dafür auch relativ sensibilisiert oder auf jeden Fall jetzt nicht die Art von Personen, die dann was Negatives kommentieren, nur um negativ zu sein. Aber genau das ist passiert. Also es haben Menschen teilweise, glaube ich, einfach nicht verstanden und gerade auch in diesem Narrativ, so spricht man nicht über seine Familie, wie kannst du das öffentlich machen, das macht man nicht, man bricht nicht den Kontakt mit der Familie.
Wir fangen mal vorne an. Wir sprechen mal darüber, wie du eigentlich aufgewachsen bist und wie es dann auch schließlich zum Kontaktabbruch kam. Wie würdest du denn erstmal deine Kindheit beschreiben?
Ganz große Teile meiner Kindheit sind ein bisschen wie in so einem Nebel verschwunden. Und ich habe in meiner Therapie gelernt, dass das einfach ein Schutzmechanismus ist, dass das Gehirn sich dafür entscheidet, Dinge auszublenden, die für einen selbst einfach zu viel waren. Ich bin relativ ländlich aufgewachsen, eigentlich in einer wunderschönen Umgebung. Wir hatten einen See in der Nähe, Wald. Also ich konnte ganz viel in der Natur sein als Kind. Das war auf jeden Fall wunderschön. Und ich wurde immer sehr viel dafür gelobt, dass ich das brave Mädchen bin. Die Lieblingserzählung meiner Eltern über mich war immer, dass man mich einfach in eine Ecke setzen kann. Und ich habe mich dann selbst beschäftigt, habe nach nichts gefragt, habe gemalt, gelesen und ja, war sehr viel allein dieser Erzählung nach.
Und wie würdest du sagen, war damals das Verhältnis zu deiner Mutter?
Ich fange mal anders an. Wir hatten zu Hause eine sehr patriarchale Rollenverteilung. Das heißt, mein Vater war arbeiten, der hat sich sehr wenig emotional um mich gekümmert und meine Mama eben schon und das eben als alleinverantwortliche Person, was ja unfassbar viel Druck auf eine Frau ausübt, die eben dafür komplett alleinverantwortlich ist, nicht mehr finanzielle Vorteile oder einen Rentenausgleich in irgendeiner Form bekommt. Und ich dachte lange tatsächlich, dass wir ein total schönes Verhältnis haben. Wir waren sehr freundschaftlich, so ein bisschen Gilmore Girl Vibes, was ich heute durchaus auch als kritisch ansehe. Aber ich glaube, das war gerade im Kontrast zu meinem Vater, zu dem es wenig emotionale Bindung gab, der sich dann irgendwann auch wirklich, da war ich 14, 15, 16, komplett rausgenommen hat, ausgezogen ist, was nicht viel kommuniziert wurde. War ich froh, dass ich erstmal ein vermeintlich sicheres Elternteil hatte, mit dem ich mich irgendwie verstanden habe.
Du hast gerade schon gesagt, dein Vater ist, als du Teenie warst, hat die Familie verlassen. Was hat sich dadurch bei euch zu Hause verändert?
Das war erstmal eine vermeintlich gute Veränderung, weil eine Person, die auch aggressiv und laut werden konnte, ich habe das alles als Kind mit angehört, wie mein Vater nachts geschrien hat und sauer war und mit ja, Streit und Gefühlen nicht umgehen konnte. Das habe ich alles mitbekommen. Das heißt, auf der Ebene war das erstmal eine Erleichterung, dass einfach dieses vermeintliche Gefahrenpotenzial, also gar nicht, dass mir jetzt irgendwas angetan werden würde, das nicht, aber trotzdem macht das ja emotional was mit einem. Das war dann erstmal weg. Das war erstmal irgendwie positiv. Allerdings wurde das nie aufgearbeitet und das hat einfach ganz langfristige Wirkung mit mir gehabt.
Was genau meinst du damit?
Also wir hatten viele familiäre Muster, dass zum Beispiel über Konflikte nicht wirklich gesprochen werden konnte. Ich habe ja gerade schon gesagt, mein Vater ist dann jemand gewesen, der sehr laut geworden ist und das war seine Art, damit umzugehen. Meine Mama hat das Gegenteil gemacht, was ich glaube auch oft in so einer patriarchalen Rollenverteilung wiederfindet. Die ist sehr leise geworden. Aber den Schritt, den ich jetzt aus einer Erwachsenenperspektive immer gebraucht hätte, dass man über Konflikte spricht und sich auch mal entschuldigt, und das gilt für alle Seiten, und einfach Lösungen zusammenfindet, ohne eine gewaltvolle Kommunikation. Das gab es eben nicht. Und das gilt auch für diesen Auszug. Das wurde eben einfach nicht aufgearbeitet.
Das heißt, der war plötzlich weg. Hat deine Mutter da irgendwas dazu gesagt? Oder hat er sich bei dir verabschiedet? Oder hat er es dir irgendwie erklärt? Oder hast du deinen Vater dann überhaupt noch gesehen? Wie war dann die Situation?
Das war ein bisschen ein gradueller Verlauf. Also er war dann an den Wochenenden, meine ich, da und immer länger. Und dann war er gar nicht mehr da. Und ich habe keine Erinnerung an irgendwie ein abschließendes Gespräch. Ich weiß nicht, ob es das gegeben hat, weil ich mich eben nicht daran erinnere. Wenn es das gab, dann war das vielleicht einmalig, würde ich schätzen. Aber das ist, wie gesagt, meine Wahrnehmung. Das heißt, in meiner Wahrnehmung war er dann doch irgendwie plötzlich weg.
Und wie lief dann euer Kontakt weiter, der zwischen dir und deinem Vater?
Ich habe ihn, glaube ich, noch einmal ein Jahr später oder so ganz, ganz kurz gesehen. Das war für mich aber einfach emotional gar nicht schön. Also ich bin da auch aus der Situation rausgegangen. Ich wusste, dass er an dem Tag, ich glaube, irgendwas abholen wollte bei meiner Mutter und wollte gar nicht da sein. Aber irgendwie hat es sich dann zeitlich ergeben, dass ich da war und gerade am Rausgehen war. Und ich bin dann auch mit meinem Freund damals rausgegangen, weil es einfach zu viel für mich war, weil er eben so viel Unausgesprochenes einfach im Raum stand. Ich wusste gar nicht, wo ich mit meinen Emotionen hin soll. Ich wusste gar nicht, was ich fühle in dem Moment. Und unser Kontakt war dann wirklich sehr minimal. Ich habe noch ein paar Jahre WhatsApp-Nachrichten zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten bekommen. Das hat ganz viel Negatives tatsächlich mit mir gemacht und ich konnte damit lange auch nicht so richtig gut umgehen oder habe verschiedene Strategien versucht auszuprobieren, weil da eben eine Nachricht kam von einer Person, die eigentlich eine Riesenrolle in meinem Leben spielen sollte, die aber gar nicht ausgeführt hat. Und dann kommt eine Nachricht, die aber so ein bisschen so tut, als ob. Und das hat ganz viel negative Emotionen bei mir hochgeholt. Also dieses ganze Thema, an das wurde ich durch diese Nachrichten ja immer wieder an Feiertagen erinnert. Und ich habe dann auch wirklich angefangen, also Feiertage, muss ich sagen, waren sowieso sehr negativ für mich belastet in meiner Kindheit. Also es gab sehr oft einfach Streit, es gab Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, weil darüber im Vorfeld nicht gut kommuniziert werden konnte. Und das heißt, dass ich dann also schon erwachsen war, ihn eigentlich gar nicht mehr gesehen habe. Diese Nachrichten haben trotzdem dazu geführt, dass ich meinen Geburtstag, dass ich Weihnachten nicht genießen konnte, weil ich wusste, da kommt noch eine Nachricht, die ganz viel in mir aufwirbeln wird.
Ich glaube, an dieser Stelle gibt es unter uns viele, die sich das gut vorstellen können, wie schwierig das sein muss. Und die, die sofort Assoziationen mit ihren eigenen Weihnachtsfesten in der Familie haben. Denn immerhin 15% der Menschen in Deutschland empfinden Weihnachten laut einer Studie von Statista aus 2023 als puren Stress. 8% sagen sogar, die Familie würde sich an den Feiertagen immer streiten. Streit ist ja nicht unbedingt problematisch. Es kommt darauf an, wie er geführt wird. Ich frage mich, warum Silvi diesen Alibi-Kontakt an den Feiertagen so lange hingenommen hat, wenn sie die Nachrichten doch so erschüttert haben jedes Mal, Jahr für Jahr.
Ich glaube, dass ich ganz, ganz lange einfach keine Grenzen setzen konnte, weil mir das eben auch nicht so richtig beigebracht wurde. Ich sag heute so ein bisschen, dass ich zum People-Pleaser erzogen wurde. Das ist keine bewusste Entscheidung, die meine Eltern getroffen haben. Aber durch die Dynamiken, die wir so hatten, war ich das liebe Kind, das immer nur Ja und nicht Nein gesagt hat. Also eine typische Erzählung über mich ist auch, dass ich in einem Streitpunkt, wenn ich A wollte und mein Bruder B, immer nachgegeben habe. Und das hat sich da auch gezeigt. Ich konnte nicht Nein sagen. Das war fast schon irgendwie keine Option in meinem Kopf. Und das hat wirklich Jahre gedauert. Eine Zeit lang habe ich darauf geantwortet. Mir war es wichtig, ehrlich zu sein. Deswegen habe ich mich zum Beispiel bedankt oder ich habe dann mal auch nicht geantwortet. Und dann irgendwann, das war kurz bevor ich meine Therapie angefangen habe, habe ich tatsächlich diesen Impuls gehabt, ich kann das ja auch stoppen. Und dann habe ich ihn blockiert. Und ab dem Punkt konnte ich auch diese Feiertage wieder ein bisschen mehr annehmen.
Was hatte deine Mutter da dazu gesagt, zu diesem vermeintlichen Kontakt, den dein Vater da zu dir aufgebaut hatte, immer wieder zu diesen besonderen Daten, aber auch dazu, dass da ansonsten kaum Kontakt und Unterstützung von deinem Vater kam?
Ehrlich gesagt nicht viel, weil wir eben, wie gesagt, so keine Kommunikation für dieses Riesenthema hatten.
Wann hast du denn gemerkt, dass der Kontakt zu deiner Mutter dich auch eher belastet, als dass er dich aufbaut und erfreut?
Ich habe vor 4,5 Jahren ungefähr eine Therapie begonnen, weil es mir immer wieder mental wirklich sehr schlecht ging. Ich wusste damals nicht, was das ist. Heute weiß ich, dass es meine Angststörung ist. Und ich bin damals in die Therapie reingegangen, habe gesagt, da ist diese Sache mit meinem Vater. Das war nicht schön, als er da war. Das war auch nicht schön, dass er dann weg war. Und das sehe ich erstmal als kleine Küchenpsychologin als unseren ersten Ansatzpunkt, weil das relativ der Elefant im Raum war. Und meine Therapeutin hatte mich dann auch, wie das bei so Erstgesprächen ist, gefragt, wie es denn mit meiner Mama aussieht. Und meinte ich, na, da ist alles super. Wir sind wirklich wie beste Freundinnen. Wir sind sehr eng. Wir telefonieren oft. Wir sehen uns öfters. Da ist alles gut. Und ich habe dann in der Therapie gemerkt, dass ich überhaupt nicht an meine Bedürfnisse rankomme, dass ich die gar nicht spüren konnte, dass ich auch meine Intuition nicht mehr spüren konnte. Und das habe ich in der Therapie nach und nach gemerkt und habe auch einfach nochmal so einen anderen Blick auf soziale Beziehungen gehabt, habe auch andere Formen von Kommunikation kennengelernt dort und habe dann Stück für Stück gemerkt, dass in der Beziehung mit meiner Mama meine Bedürfnisse gar nicht wichtig sind. Und habe dann versucht, mit ihr darüber zu sprechen und auch das, was ich in der Therapie über eine gewaltfreie Kommunikation und eine Kommunikation mit Ich-Perspektive gelernt habe, einzubringen. Aber diese Gespräche haben sich sehr schnell als sehr schwer herausgestellt.
Was bedeutet das für dich? Was war da das Schwere, dass sie da nicht drauf eingehen konnte? Oder wieso haben die dich so frustriert?
Ich glaube, es ist genau das, dass es ganz, ganz, ganz schwer ist für diese Generation, Kritik über das Elternsein zu bekommen. Wenn wir ein bisschen ausholen dürfen, mein Opa ist in den Krieg hineingeboren. Und davor gab es natürlich auch schon eine recht autoritäre Erziehung. Aber gerade in diesem Krieg gab es ja überhaupt keinen Raum für Gefühle, für Kommunikation. Das haben diese Menschen leider einfach nie erleben dürfen, also zumindest nicht in dem Ausmaß oder sehr oft auch. Und konnten das dementsprechend auch ihren Kindern schlecht weitergeben. Meinen Großeltern, als sie damals ihre Kinder bekommen haben, wurde noch empfohlen, dass sie die Babys durchschreien lassen. Heute weiß man, dass ein Baby das durchschreien muss, lernt, dass es nicht wichtig ist. Nicht, dass es lernt, dass es leise sein soll, weil die Eltern müssen sich auch mal entspannen, sondern es lernt, mein Bedürfnis, was ich gerade nicht anders kommunizieren kann als mit Schreien, ist nicht wichtig, wird nicht gehört. Und ich glaube, dass das einfach eine Generation ist von meiner Mama, die sehr wenig Zugang zu Therapien hatte, aber dass wir natürlich auch pädagogisch und sozialwissenschaftlich jetzt auf einem anderen Stand sind, dass es sehr wenig Sprache für Kritik an Elternschaft gibt. Und dass das auch gerade Frauen höchstwahrscheinlich, das vermute ich, einfach nochmal mehr trifft, weil diese eben oft 100% der Care-Verantwortung hatten. Und wenn man in diesen 100% Care-Verantwortung kritisiert wird, muss das unfassbar dolle wehtun. Und ich glaube, dass viele Menschen aus der Generation, so kenne ich das auch von anderen Betroffenen, dann schnell in eine Abwehrreaktion gegangen sind.
Mich interessiert nochmal, weil du gesagt hast, dir ist aufgefallen, dass du deine Bedürfnisse gar nicht spürst und da gar nicht so richtig dich um dich dann oder um deine Bedürfnisse gut kümmern kannst. Wie hat sich das für dich im Alltag gezeigt, dass du da so entfernt davon warst, was du eigentlich willst und brauchst?
Ich glaube, das hat sich fast durchgehend gezeigt, dass ich gar nicht mehr, also an meine Intuition rankam, wer mir zum Beispiel gut tut, wenn es um Menschen geht, dass ich gar nicht manchmal gefühlt habe, was möchte ich jetzt, wenn ich gefragt werde, wollen wir XY machen, habe ich Ja gesagt, weil ich Ja gesagt habe und nicht, weil ich das wirklich wollte. Und das musste ich erstmal wieder erlernen.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass es gerade für die Generationen auch deine Eltern auch noch nicht wirklich normal war, eine Therapie zu machen zum Beispiel. Wie ist dann deine Mutter damit umgegangen, als du erzählt hast, dass du dir psychotherapeutische Unterstützung gesucht hast?
Ich wollte tatsächlich schon mit 16 eine Therapie machen. Ich habe mich aber nicht getraut zu fragen. Ich wusste, dass es mir mental gar nicht gut geht. Aber ich hatte total Angst vor der Reaktion. Und als ich dann meine Therapie begonnen habe, war ich 23 oder 24. Und auch da hatte ich tatsächlich Angst, das anzusprechen. Das musste ich dann aber wegen der Krankenversicherung allein schon tun, beziehungsweise sie hätten es mitbekommen. Und ich habe das dann meiner Mama ganz vorsichtig erzählt. Und sie hat eigentlich damals total gut reagiert. Also sie war sehr so, ja, okay, wenn du das machen möchtest, klar. Und ich glaube, dass sie aber gar nicht damit gerechnet hat, dass das was mit unserer Bindung machen wird.
Was hat es denn dann gemacht mit eurer Bindung?
Ich habe eben durch die Therapie angefangen, unsere Bindung zu hinterfragen. Also ich habe generell angefangen, alle sozialen Bindungen zu hinterfragen, weil ich eben das erste Mal wieder bei meinen Bedürfnissen war und wieder Zugang zu diesen hatte nach und nach. Und habe dann gemerkt, dass viele Dinge über meinen Kopf entschieden werden oder es gar nicht so viel um mich und meine Bedürfnisse eben geht und versucht, das zu kommunizieren. Und da hat das aber eher auf geschlossene Türen getroffen, während ich in Freundschaften zum Beispiel über solche Themen viel leichter sprechen konnte, was natürlich auch Sinn macht, weil da waren die Personen eben nicht betroffen und involviert in die Geschichte, die ich habe.
Und dann hast du ja aber auch aktiv deiner Mutter gegenüber formuliert, dass sich an eurem Kontakt etwas ändern muss. Wie hat sie denn da reagiert? Und was hast du ihr vor allen Dingen gesagt?
Das war erstmal ein jahrelanger Prozess. Also von diesem ersten, oh, irgendwie ist hier was nicht in Ordnung, dahin, dass ich wirklich gesagt habe, ich muss mich mal hier zurücknehmen, das waren einige Jahre. Und das war überhaupt nicht leicht für sie. Verständlicherweise. Also ich glaube, das ist unfassbar hart, wenn das eigene Kind sagt, hey, das tut mir hier irgendwie nicht gut, ich muss mich hier erstmal rausnehmen. Mir war das aber ganz wichtig. Also ich hatte das glasklare Bauchgefühl, dass ich da den Abstand brauche, um mental mal durchatmen zu können.
Aber das war ja anfangs, wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden habe, ging es ja gar nicht um Kontaktabbruch, sondern da ging es ja eigentlich eher um eine andere Art der Kommunikation untereinander.
Genau. Initiativ wollte ich einfach gerne über Dinge sprechen, die in meiner Kindheit passiert sind, wie das, was ich dir und euch gerade erzählt habe, dass wir über gewisse Dinge nicht sprechen konnten, dass ich mich sehr einsam gefühlt habe als Kind, nicht sehr gesehen. Darüber wollte ich als erstes eigentlich sprechen. Und ich glaube, ich habe immer versucht, möglichst unkonfrontational in diese Gespräche zu gehen, sehr wertschätzend und nicht mit Vorwürfen, aber eben mit der Intention, darüber zu sprechen. Und das hat nicht besonders gut funktioniert oder nur eine gewisse Zeit lang, als es zum Beispiel eher um die Rolle meines Vaters ging. Aber als ich dann mit meiner Mama über ihre Rolle als sorgeberechtigte Person sprechen wollte, war das eben zunehmend schwierig. Und ich habe gemerkt, dass ich wie so zwei Leben geführt habe. Wenn ich bei meiner Familie war, bin ich aus diesen Treffen gegangen. Das hat sich sehr oberflächlich angefühlt. Das hat sich so angefühlt, als wäre ich gar nicht richtig gesehen worden. Und das hat mir unfassbar wehgetan. Und wenn ich mit anderen Menschen Zeit verbracht habe, hatte ich dieses Gefühl zum ersten Mal in meinem Leben nicht. Und das war dann natürlich erstmal total positiv und schön.
Bevor ihr den Kontakt abgebrochen habt, wie habt ihr versucht oder wie hast du versucht, neben diesen Gesprächen über die Vergangenheit die Kommunikation mit deiner Mutter zu verbessern?
Genau, ich habe einige Gesprächsversuche unternommen. Wie gesagt, sehr mit der Intention, ihr nichts vorzuwerfen, sondern mit ihr darüber zu sprechen. Und das hat nicht so gut geklappt, weil ich glaube, dass sie einfach dafür gar nicht offen war, dass da einfach ein zu großer Schmerz sitzt, um darüber wirklich gut sprechen zu können miteinander, um sich vielleicht auch zu entschuldigen, um Dinge auch zu verändern und dass da einfach zu viele gelernte und auch so lange ausgeführte Dynamiken zwischen uns standen. Und ich habe dann in der Therapie besprochen, was ich denn sonst machen kann. Also wenn diese Gespräche scheitern, wie kann ich einen Umgang zum Beispiel finden, um trotzdem noch Kontakt mit meiner Familie zu halten? Weil das war mir eigentlich schon wichtig. Und ich habe dann eben versucht, einfach an meinen Themen zu arbeiten, so gut man das tun kann, ohne die andere Seite. Habe versucht, an meiner Angststörung zu arbeiten, also das ja sowieso für mich selbst. Und habe auch dadurch den Kontakt einfach reduziert. Das heißt, wenn ich gefragt wurde, möchtest du an dem und dem Tag was mit uns machen? Und mein Bauchgefühl gesagt, nee, nicht an allen. Dann habe ich angefangen, auch mal Nein zu sagen.
Wie hat sich das dann angefühlt am Anfang?
Ganz komisch. Ganz verboten irgendwie. Die ersten Reaktionen, mal zu sagen, ich habe keine Zeit, weil da gab es gar keine schlimmen Reaktionen drauf. Aber das war echt eine innerliche Hürde, die ich erstmal überwinden musste.
Irgendwie hat sich das ja aber alles nicht so richtig gut eingepegelt für dich, auch mit dem Kontakt zu deiner Mutter und zu deiner Familie. Wir sprechen ja darüber, dass du den Kontakt auch an irgendeinem Punkt dann abgebrochen hast. Wie erinnerst du dich denn an den Moment, als du für dich entschlossen hast, es geht jetzt hier gerade nicht mehr, diesen Kontakt zu erhalten zu deiner Mutter? Also wie hast du ihr das gesagt, geschrieben? Wie war dieser Moment, als klar war, jetzt ist hier erstmal eine längere Pause?
Vor dem Kontaktabbruch gab es eine längere Zeit rückblickend, in der ich mir eben Gedanken gemacht habe, wie kann ich einen Kontakt zu meiner Familie halten und trotzdem bei mir bleiben? Wie kann ich mental okay sein und trotzdem mit diesen Menschen, die leider immer wieder ja auch Muster wiederholen, und das ohne böse Absicht, sondern einfach, weil das eben die gelernten Muster sind, die mir wehtun. Das heißt, ich habe auch ganz viel so Schutzmechanismen versucht zu lernen in der Therapie und aber habe da auch immer wieder gemerkt, dass ich da eben nur so ein gewisses Stück alleine vorankomme. Und umso mehr Abstand ich nehmen musste, um okay zu sein, überhaupt Kontakt zu haben, umso mehr fiel das natürlich negativ auf. Und gerade bei meiner Mama, der das super schwer fiel, dass ich dann eben Nein gesagt habe, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Und ich bin nicht immer erreichbar für dich. Und das war eigentlich dann auch das, was den Kontaktabbruch wirklich ausgelöst hat. Also ich wollte eigentlich den Kontakt reduzieren. Und ich glaube, das ist unfassbar schwer für Eltern oder sorgeberechtigte Personen, wenn das Kind sagt, ich möchte jetzt hier wirklich weniger Kontakt. Und dann hatten wir Situationen, in denen meine Grenzen einfach komplett missachtet wurden. Also ich habe zum Beispiel gesagt, hey, ich möchte nicht, dass du mich anrufst, wenn, dann möchte ich dich anrufen. Das war, ich weiß gar nicht, ob man sich das von außen vorstellen kann. Für mich war das ganz wichtig, dass ich die Person bin, die Abstand bekommt und dann auch von sich aus sagt, jetzt möchte ich.
Also einmal noch mal kurz zum Verständnis, wenn du sagst Kontakt zu deiner Familie, wen zählst du dann zu deiner Familie dazu?
Also die Dynamiken, auf die ich gerade so ein bisschen anspiele, die betreffen einfach noch mehr Personen. Aber zentrale Figuren und die zentrale Kommunikation war immer mit meiner Mama.
Sylvie scheint es trotz all den schwierigen Zeiten, die sie mit ihren Eltern hatte, immer noch leicht zu fallen, ihre Mutter meine Mama zu nennen. Das berührt mich und kommt mir sehr nachvollziehbar vor. Denn es ist am Ende ja eigentlich egal, was vorgefallen ist. Kinder behalten fast immer noch einen Rest bedingungslose Liebe für ihre Eltern über. Und vor allem bleiben sie das Kind, egal wie alt sie sind. Und trotzdem hat Sylvie es geschafft, sich aus dieser Verbindung herauszulösen. Sylvie erzählt uns von dem Moment, in dem sie sich für den Cut entscheiden musste.
Ich glaube, ich wusste das schon eine Weile, dass das wahrscheinlich darauf hinausläuft. Aber ich war noch nicht bereit, das zu machen. Und ich hatte mit meiner Therapeutin ganz viel darüber gesprochen und brauchte eigentlich noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, das ist eben auch etwas, dafür ist man nie bereit. Das ist ein richtig großer, schmerzhafter Schritt für alle Beteiligten. Und bei mir kam der Punkt dann dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es mir mental gar nicht gut geht, und ich eben Abstand brauche und der mir dann nicht gewährt wurde. Und da habe ich gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert. Und ich habe eben diese Grenze gesetzt, bitte kontaktiere mich nicht. Ich möchte dich kontaktieren, ich brauche jetzt erstmal Abstand. Und der wurde mir gar nicht wirklich gegeben. Und das hat bei mir ganz viel Angst ausgelöst. Und ich wusste durch die Therapie eben, hier werden gerade meine Grenzen missachtet. Und ich hatte mir vorher eben schon gesagt, und das ist irgendwie die Eigenverantwortung, wenn man Grenzen setzt, wenn das passiert, muss ich dafür sorgen, dass das nicht geht. Also, dass gar nicht die andere Seite meine Grenzen überschreiten kann. Und das war dann eben der Kontaktabbruch.
Hast du das offen ausgesprochen? Oder hast du dich dann einfach nicht mehr gemeldet?
Das war ein bisschen situativ. Also ich hätte das gerne viel ruhiger gemacht. Ich hatte mir auch schon eine lange Nachricht geschrieben und hatte mir noch überlegt, ob ich das digital abschicke oder ob ich das als Brief mache. Ich war mir relativ sicher, dass ich das nicht persönlich machen kann, dass es einfach zu viel auch ist für mich. Und dann hatten wir eben eine solche Situation, wo meine Mama nicht respektiert hat, dass ich diesen Abstand wollte und wieder über meine Grenzen gegangen ist, wo ich dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, was ich gesagt oder geschrieben habe. Ich weiß, dass ich vorher schon mal gesagt habe, dass dieses ganze Grenzenüberschreiten für mich gar nicht in Ordnung ist und dass ich an einem Punkt komme oder auf dem Weg zu diesem Punkt bin, wo ich sage, wenn das weiter passiert, dann muss ich den Kontakt abbrechen. Also das hatte ich im Vorfeld schon kommuniziert. Das war eben sehr situativ, deswegen kann ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen, ich war auch in einer mentalen Ausnahmesituation, weil ich eben einfach diese Situation hatte, dass meine Grenzen überhaupt nicht gewahrt wurden und ich habe mich dann dafür entschieden, sie zu blockieren und ihr eben gar nicht mehr die Möglichkeit zu geben, das zu tun.
Hat sie das, also hast du ihr das geschrieben übrigens, du kannst mich jetzt nicht mehr erreichen, oder dachte sie, sie schreibt dir und wundert sich, dass du nicht antwortest, oder wie war die Situation?
Das ist was so ein bisschen auch in einem Nebel bei mir verschwimmt. Ich weiß es nicht mehr zu 100%. Ich habe den Chat auch nicht mehr. Ich habe den dann einfach auch aus Selbstschutz gelöscht. Ich bin mir sehr sicher, dass ich ihr eben vorher schon mal gesagt habe, dass das quasi der Plan B ist, dass wenn meine Grenzen immer wieder missachtet werden, dass ich keinen Kontakt haben kann und dass ich sie dann auch blockieren werde. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dann noch eine Nachricht abgeschickt habe, quasi mit, hiermit bist du blockiert. Das weiß ich nicht. Aber man merkt ja auch, wenn einen jemand blockiert, man nicht mehr anrufen kann, etc.
Wie war dieser Tag für dich oder diese Tage? Also ich kann es mir natürlich nicht vorstellen. Ist das wie eine wichtige Beziehung, die beendet ist, oder eine Krise? Wie würdest du das beschreiben, das Gefühl?
Das waren ganz viele Gefühle auf einmal. Auf der einen Seite hatte ich mich ja mental irgendwie bedroht gefühlt, weil eben meine Grenzen gar nicht geschätzt wurden. Das heißt, aus der Perspektive war das ein fast schon befreiendes Gefühl. Gleichzeitig hat das ganz viel Angst bei mir ausgelöst, weil das irgendwas ist, was man nicht tut, weil ich niemanden kenne, der das getan hat, weil ich da gar nicht wusste, wie stehe ich jetzt eigentlich in der Welt ohne diese Menschen hinter mir, die eigentlich ja gesellschaftlich gesehen immer hinter mir stehen sollten.
Wann war das genau?
Das war letztes Jahr im Sommer.
Und seitdem gab es irgendeinen Kontakt?
Nee, seitdem gab es keinen Kontakt.
Und gibt es Personen aus eurem Umfeld, die versuchen irgendwie zu intervenieren oder einen Kontakt herzustellen?
Also ich habe zu einer Person aus meiner Familie Kontakt, das ist mein Opa. Und für ihn ist das natürlich nicht leicht. Am Anfang hatte ich schon das Gefühl, dass er da also mir so ein bisschen Raum gibt, aber dann auch immer mal wieder irgendwie schauen will, ob das da nicht alles wieder heile wird, so von allein quasi. Ich habe mit ihm über einen langen Zeitraum, also eigentlich über diese anderthalb Jahre, die das jetzt her ist, auch viele Gespräche geführt und versucht, ihm viel so meine Perspektive zu erklären. Und er hat das wirklich, und da bin ich ihm sehr dankbar, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, das zu verstehen und auch zu respektieren.
Ich weiß ja auch aus unserem Vorgespräch, dass dein Opa auch bei Instagram ist und deine Arbeit dort verfolgt. Hatte er irgendwie reagiert auf das Reel?
Ich weiß gar nicht, ob er das von sich aus gesehen hat. Er ist jetzt nicht so wie ich den ganzen Tag auf Instagram. Oh, und ihm wird auch nicht alles angezeigt. Was total okay ist. Ich finde das fast schon besser. Aber er hat durch Reels, die ich mal gepostet habe, auch durchaus Gespräche angestoßen. Gefragt, hey, ich habe da gesehen, du hast XY geschrieben. Das hört sich nicht so schön an. Was genau meinst du eigentlich? Und dann konnte ich mit ihm natürlich viel tiefer gehen, als ich das online machen würde, weil er zum einen ja auch einfach die beteiligten Personen kennt. Er ist ein Teil von unserer Familiengeschichte. Er ist auch der Vater meiner Mutter. Und wir haben dann viel über auch diese Generationendynamiken gesprochen.
Klingt nach einem ziemlich coolen Opa.
Er ist sehr cool. Es sind auch sehr schmerzvolle Gespräche teils. Ich weiß auch, dass er nicht alles versteht. Also auch diese Entscheidung versteht er nicht zu 100%. Aber ich finde es unfassbar toll von ihm, dass er das trotzdem respektiert.
Also Shoutouts an deinen tollen Opa auf jeden Fall an dieser Stelle.
Auf jeden Fall.
Was hat sich für dich seit dem Kontaktabbruch verändert?
Die Auslöser wurden natürlich viel weniger. Also die Treffen, die wieder alte Gefühle hochgeholt haben oder jegliche Form von Grenzüberschreitungen oder diese Kommunikationsweisen, die mir gar nicht gut getan haben, die waren ja auf einmal weg. Das heißt, das Thema konnte erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und mir war direkt klar, dass ich das trotzdem weiter bearbeiten möchte. Also ich möchte es auch einfach gut verarbeiten. Es ist ja auch einfach ein großer Schritt. Das ist ein riesiges Thema. Und ich habe eben das ganz große Glück, dass ich eine ganz tolle Therapeutin habe und Zugang zu dieser Therapie habe. Und dann konnte ich quasi ein bisschen selber dosieren, wann ich mich damit beschäftige. Und diese Fremdauslöser, dass jemand anruft, dass es ein Treffen gibt, wo man jetzt schlecht Nein sagen kann, die waren dann natürlich erstmal weg.
Zweifelst du manchmal an der Entscheidung?
Ich glaube, dass es gesellschaftlich nicht unbedingt einfach ist, diese Entscheidung getan zu haben. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an das Gefühl, das ich hatte. Und das kenne ich auch von anderen Betroffenen. Und das ist super schade, dass ich es hatte. Ich hatte das Gefühl, dass es mir eben in meiner Familie mental nicht gut geht. Und wenn ich dort bleibe, wird das immer schlimmer werden. Quasi mit keiner Garantie, wo das endet. Und gleichzeitig, wenn man in dieser Situation ist, weiß man, dass dieser Kontaktabbruch mental natürlich auch super herausfordernd ist. Das ist ja auch ein Akzeptieren, es wird nicht mehr besser. Und man sagt eben Nein zu Menschen, von denen man sich sein Leben lang gewünscht hat, dass sie für einen da sind. Und aus der Perspektive, weil ich noch genau weiß, wie sich das angefühlt hat, zweifle ich da tatsächlich nicht dran. Nee.
Du benennst das, was du durch deine Mutter erlebt hast, psychische Gewalt. Das ist ja anders als bei physischer Gewalt, vor allem von außen auch schwer einzuordnen, weil bei der physischen Gewalt, sage ich mal, da hat man dann ein blaues Auge oder Verbrennung oder was auch immer für schreckliche Dinge dabei entstehen können. Bei der psychischen Gewalt, die ist halt einfach unsichtbar fürs Außen. Und deswegen habe ich das Gefühl, wird die oft auch gar nicht so ernst genommen oder es kann halt einfach sehr, sehr gut auch dran vorbeigeschaut werden. Wo beginnt dann für dich im Umgang miteinander in einer Beziehung deiner Meinung und Erfahrung nach etwas gewalttätig zu werden?
Ich glaube, dass dieses Grenzenthema ganz, ganz essentiell ist. Also wenn Grenzen kommuniziert werden und immer wieder überschritten werden, dann ist das, das hört sich total hart an, aber eben am Ende einfach eine Form von psychischer Gewalt. Und das muss nicht mit einer bösen Intention passieren.
Ja, aber dieses, es hört sich hart an, ist ja eigentlich im Grunde, weil wir nicht gewohnt sind, es so klar zu formulieren.
Absolut, ja.
Aber trotzdem, ich sag mal, hinterlässt die Gewalt halt Spuren oder fühlt sich auch in dem Moment sehr, sehr verletzend und sehr, sehr beschwerend und belastend an. Aber was würdest du sagen, zeichnet die psychische Gewalt aus, vielleicht für die, die sich das auch gar nicht so vorstellen können oder das selber vielleicht noch nicht so formulieren können? Was würdest du sagen, ist nicht okay? Wo fängt die Gewalttätigkeit an im Umgang miteinander?
Das ist so eine gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist.
Ich stell dir nicht nur leichte Fragen.
Schade. Also heute würde ich, wenn ich merke, dass Menschen mich nicht respektieren, relativ schnell eine Grenze ziehen. Oder dass Menschen mich nicht sehen. Da fängt jetzt nicht unbedingt psychische Gewalt an, aber da fängt irgendwie jemanden nicht zu respektieren an. Und das kann dann eben, gerade wenn sich Dinge häufen, auch einfach Richtung psychische Gewalt gehen. Und ja, ich, ganz, ganz wichtig ist, wenn jemand eine Grenze ausspricht, dass die andere Person die respektiert und nicht übertritt oder, wenn das einmal passiert ist, sich entschuldigt, auf jeden Fall.
Und wann hast du für dich das erste Mal so realisiert, dass du da Gewalt ausgesetzt warst? Weil das ist ja auch ein großer Schritt zu sagen, okay, das ist, so wie du es ja gerade schon formuliert hast, das war psychische Gewalt. Oder hat dich jemand drauf gestoßen oder wann wurde dir das klar?
Also eine Situation, die einfach sehr extrem war, war diese Situation, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich möchte den Kontakt einschränken. Eigentlich mache ich das, um überhaupt eine Bindung aufrechtzuerhalten. Aber ich brauche erstmal Abstand. Und dass das nicht gewährt wurde, hat ganz viel gemacht. Also in der Situation wurde ich auch gegaslightet. Also es wurden Dinge behauptet, die nicht stimmen. Ich wurde zum Beispiel mir gesagt, meine Grenze wäre nicht überschritten worden. Man hätte mich nicht angerufen. Man hätte mir nicht eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, obwohl ich das ja auch teils schwarz auf weiß hatte, weil ich eben diese Nachricht oder diesen Anruf ja auf meinem Handy hatte. Und das macht unfassbar viel. Ich würde schon sagen, dass ich relativ sensibilisiert bin für psychische Gewalt. Und trotzdem, wenn man das dann selbst erlebt, dann hinterfragt man auf einmal wirklich seine eigene Wahrnehmung. Und das fühlt sich, und ich benutze das nicht leichtfertig, ein bisschen an, als würde man verrückt werden. Weil man sich dann wirklich fragt, hat die andere Person jetzt recht? Und mir hat das natürlich in dem Sinne geholfen, dass ich das teilweise schwarz auf weiß hatte. Teilweise haben das andere Menschen, also Freundinnen von mir mitbekommen. Meine Therapeutin hat natürlich, also durch meine Erzählungen selbstverständlich und nicht live, aber auch vieles mitbekommen. Und da wurde ich natürlich schon immer wieder bestärkt, dass das auch als psychische Gewalt eingeordnet werden kann, ja.
Und hast du mal darüber nachgedacht, warum so psychische Gewalt oder warum psychische Gewalt oft noch eher klein gemacht wird oder auch einfach, ja, oft auch ja auch einfach ausgehalten und irgendwie akzeptiert wird?
Ja, ich glaube, wir sind dafür einfach überhaupt nicht sensibilisiert. Also wir haben uns zum Glück als Gesellschaft zum Beispiel darauf geeinigt, dass wir eigentlich keine körperliche Gewalt gegen Kinder anwenden wollen. Ich meine, das machen Individuen ja leider immer noch. Aber wir reden viel zu wenig über psychische Gewalt. Wir wissen teilweise, glaube ich, auch gar nicht, dass wir selbst welche ausüben, wenn wir eben nicht dafür sensibilisiert sind. Und wie du schon gesagt hast, wenn man dann sagt, hey, mir passiert hier gerade was und das ist nicht okay, wird das teilweise überhaupt nicht ernst genommen.
Welche Rolle spielt in deinem Heilungsprozess der Kontakt zu anderen, die ähnliche Erfahrungen, vielleicht auch Gewalterfahrungen machen mussten?
Ich habe in meinem privaten Umfeld gar nicht so sehr Menschen, die das Gleiche erlebt haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Motivation, da immer mal wieder online was zu sagen, dass einfach andere Menschen wissen, dass sie nicht damit allein sind. Das ist auch für mich ein schönes Gefühl, aber ich glaube, am Ende liegt der wahre Heilungsprozess liegt bei sich selbst und dass man wieder zu sich findet und in sich vertraut.
Wenn ich dich jetzt heute frage, wer ist für dich Familie? Wer ist gerade deine Familie? Was würdest du da antworten?
Ich würde dir antworten, dass das die Menschen in meinem Umfeld sind, meine Freundinnen, die wirklich für mich da sind, die mich sehen, die mich wertschätzen, mit denen ich über quasi alles sprechen kann und bei denen es eben auch nicht irgendwelche Grenzüberschreitungen etc. gibt.
Wie beeinflusst dich denn deine Erfahrung bei deinen eigenen Beziehungen, die du jetzt als erwachsener Mensch führst?
Ich habe relativ früh angefangen, dass ich in Beziehungen nach Liebe gesucht habe. Also ich glaube, ich hatte meine erste Beziehung, da war ich 14, 15 ungefähr. Und das war, heute würde man sagen, das war eine super toxische Beziehung. Und das ist das Gemeine, wenn man so ungesunde Beziehungen zu den Sorgeberechtigten hat, dass man denkt, dass das normal ist. Mein erster Freund zum Beispiel, der hat mich im Streit angeschrien. Ich war an allem schuld. Und das ist ja auch eine psychische Gewalt, jemanden anzuschreien. Und das war für mich normal. Ich dachte halt, ja, das macht so. Der Mann schreit mich an, kenne ich von zu Hause. Und ich war eigentlich auch in den Beziehungen danach ganz arg leider in sehr ungesunden Beziehungen. Also ich habe sehr nach Liebe immer gesucht im Außen und habe aber eigentlich mehr so Abhängigkeiten gefunden. Also Beziehungen, in denen ich irgendwie schon wieder nicht wirklich gesehen wurde und nicht so richtig geliebt wurde.
Du hast gesagt, dass deine Eltern, wahrscheinlich eben auch wie deine Großeltern, eigentlich keine Liebe kommunizieren konnten. Wie machst du das heute?
Ich merke schon immer noch, dass das etwas ist, was mir nicht ganz natürlich fällt. Also ich versuche meinen Freundinnen zu sagen oder ihnen süße Karten zu schreiben, dass ich sie einfach total wertschätze, dass ich froh bin, dass sie in meinem Leben sind und sie ganz doll lieb habe. Aber ich merke auch, und gerade in so einem familiären Kontext, dass sich das ganz unnatürlich anfühlt, auch ich liebe dich zu sagen, zu meinem Opa zum Beispiel.
Kannst du dir vorstellen, selbst mal Kinder zu haben?
Das ist für mich eine super schwierige Frage, weil ich mir einfach bewusst bin, dass mir zumindest im Sinne von Verwandtschaft dieses Dorf im Rücken fehlt. Da kommen aber noch andere Aspekte hinzu. Also ich muss sagen, dass meine Verwandtschaft nicht unbedingt das Kernthema ist. Ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang den Gedanken, dass ich Angst hatte, ein Kind zu bekommen und das in diese Familie zu setzen, dass sich das dann genauso fühlt wie ich. Und da hatte meine Therapeutin mich mit relativ großen Augen angeschaut und gesagt, wow, sie geben ihrer Verwandtschaft gerade aber auch ganz viel Macht, also so eine Entscheidung quasi zu beeinflussen. Bei mir stehen im Fokus erstmal andere Themen, warum ich nicht weiß, ob ich Kinder möchte, weil ich mich wirklich nur dafür entscheiden möchte, wenn ich das will. Und ich habe keinen ausgeprägten Kinderwunsch. Ich glaube, ich wäre deutlich mehr okay damit, keine Kinder zu bekommen und das eventuell auch mal zu bereuen, weil das kann man ja auch nicht mit 100% voraussagen, als Kinder zu bekommen und das mal zu bereuen. Und ich habe sehr viel Respekt vor so Mustern, die kommen, wenn man selber in der Elternschaft ist, weil ich mir sicher bin, dass da nochmal ganz viel hochkommt. Und auch wenn ich ganz tolle Menschen um mich herum habe, fühlt es sich im ersten Moment schon an, als hätte man eben dieses Dorf nicht im Rücken. Zumindest nicht so, wie wir das traditionell kennen, dass die Eltern mal das Kind übernehmen oder sowas.
Du sprichst hier sehr offen und es ist wahrscheinlich, dass dein Opa dir hier auch zuhört, wenn er mitbekommt, dass du diesen Podcast mit mir aufgenommen hast, über Social Media. Aber vielleicht kriegt es auch deine Mutter mit oder dein Bruder. Was löst denn diese Vorstellung in dir aus, dass die jetzt hier zuhören?
Ich glaube, ich möchte es mir gar nicht vorstellen, weil wenn ich da zu viel drüber nachdenke, dann würde ich hier nicht sitzen. Dann würde ich das nicht machen. Das würde mich irgendwie einschränken und hemmen. Deswegen versuche ich da ehrlich gesagt gar nicht so sehr dran zu denken.
Gut, dann beenden wir das jetzt schnell, bevor du gleich aus dem Studio rausrennst.
Nein, ist okay.
Also sagen wir mal, dieser Kontaktabbruch, der erhält sich jetzt noch für viele Jahre. Irgendwann wird deine Mutter alt sein, vielleicht auch sterben. Denkst du, du wirst sie vorher noch mal sehen?
Mir war das schon wichtig, diesen Kontaktabbruch durchzuführen und das nicht als Bedingung oder irgendwie als Tool zu nutzen. Ich glaube, das funktioniert auch einfach nicht. Also nicht zu sagen, ich breche jetzt den Kontakt ab, damit die andere Person XY tut. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass man sich bewusst ist, dass das für immer sein kann, ja. Und aus der Perspektive glaube ich eigentlich nicht, dass ich sie nochmal sehen werde.
Wenn du jetzt einen Wunsch an deine Mutter formulieren könntest, also was würdest du dir von deiner Mutter in Zukunft wünschen?
Ich glaube, ich bin da ganz weit weg, dass ich das überhaupt tue. Weil ich habe mir ganz lange gewünscht, dass sie mir zuhört, dass sie diese Kritik mal annimmt, ohne das gleich persönlich zu nehmen oder dass es irgendwie böse gemeint wäre und dass wir darüber reden können. Und ich habe mir auch ganz lange eine Entschuldigung gewünscht. Aber so ein Kontaktabbruch ist eigentlich eben doch die Einsicht, dass da erstmal gar nichts kommen wird und dass man auch aufhört, sich das zu wünschen, dass sich da bei der anderen Person etwas verändert, was man überhaupt nicht beeinflussen kann.
Und zu deinem Vater, hattest du da nochmal Kontakt oder würdest du da nochmal Kontakt zulassen?
Ich weiß so spontan nicht, was passieren müsste, damit ich das tun würde. Also mir müsste jegliche Person erstmal irgendwie zeigen, dass sie es sehr ernst meint und dass Veränderung passiert ist. Ich versuche da gar nicht so sehr drüber nachzudenken, weil ich ja gar nicht beeinflussen kann, was die andere Person tut oder nicht tut. Wenn es mal eine Situation geben sollte, in der sich jemand meldet und da ist genügend Veränderung passiert, dann werde ich das wahrscheinlich dann entscheiden, was ich damit mache.
Hast du auch so ein bisschen den Eindruck, dass es vom Außen bewertet zumindest einen Unterschied macht, ob man den Kontakt zum Vater oder zur Mutter abbricht?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es leider nach wie vor gesellschaftlich akzeptierter ist, wenn Väter ihre Familien verlassen. Dass es, glaube ich, auch dementsprechend dramatischer eingeschätzt wird, wenn Mütter den Kontakt verlieren.
Ich bin auf eine Studie gestoßen, die hierzu ein paar interessante Zahlen veröffentlicht hat. In der sogenannten PEERFAM-Studie wurden über viele Jahre 10.000 Menschen in Deutschland befragt und dabei zeigte sich, dass Kontaktabbruch zu einem Elternteil gar keine Seltenheit ist. 7% hatten keinen Kontakt zum Vater. 2% keinen Kontakt zur Mutter. Und im Laufe der Jahre gab jede 10. Person an, sich in einer Phase von der Mutter entfremdet zu haben. Weihnachten war für Silvi über Jahrzehnte eine belastende Zeit. Das haben wir schon gehört. Jetzt steht Weihnachten wieder vor der Tür. Und ich habe sie gefragt, wie verbringt sie denn jetzt das Fest des Jahres, an dem ja bei den meisten die Familie zusammenkommt?
Ich habe vor ungefähr 1,5 Wochen mit meiner Therapeutin gesprochen. Und da hat sie mir erzählt, dass jetzt, oder da war es Ende Oktober, die Menschen anfangen, sich Gedanken über Weihnachten zu machen. Und das eben nicht nur in einem positiven Kontext, also sich Sorgen machen, wie so ein Familienessen abläuft, ob es Konfrontationen gibt, ob das harmonisch wird, beziehungsweise eben, weil sie das aus Erfahrung kennen, dass es nicht harmonisch ist. Und als sie mir das so erzählt hat, war ich total bei mir und habe ganz intuitiv gemerkt, dass ich total froh bin, dass das bei mir gar nicht mehr der Fall ist. Ich verbringe Weihnachten mit einer Freundin und ihrer Familie. Die machen das wirklich ganz, ganz wunderschön und eigentlich im Sinne von Weihnachten, dass sie immer Menschen einladen. Also FreundInnen, gerade auch Menschen, von denen sie wissen, dass sie vielleicht sonst alleine sind, vielleicht keine Familie haben, vielleicht neu in Deutschland sind. Und dann verbringen wir den 24. zusammen. Und das ist eine super schöne, warme, aufrichtige, authentische, liebevolle Stimmung immer. Und ich fühle mich da sehr, sehr, sehr willkommen. Und an den anderen Tagen versuche ich, meine anderen FreundInnen zu sehen, damit wir einfach Zeit zusammen verbringen, weil ich eben Weihnachten lange als nichts besonders Schönes erlebt habe. Also es hat sich bei mir so manifestiert, dass das Stress bedeutet. Und das möchte ich eigentlich nicht. Eigentlich würde ich gerne, dass Weihnachten für mich was durch und durch Schönes ist. Und deswegen habe ich so für mich den Ansatz, dass ich da einfach die Menschen sehen möchte, die ich lieb habe. Dass ich ja Verbindung und Zusammenhalt und Gemeinschaft an diesen Tagen feiern möchte. Und das fühlt sich total schön an. Also ich gehe mit sehr positiven Gefühlen in diese Vorweihnachtszeit, die jetzt bald startet.
Ich habe dich ja über Instagram angefragt für das Thema und du warst eigentlich direkt sehr aufgeschlossen und interessiert daran, deine Geschichte zu teilen. Warum?
Das lag, glaube ich, vor allen Dingen erstmal an deiner sehr netten Nachricht, dass du sehr respektvoll und empathisch gefragt hast. Und ich habe dann auch direkt in diesen tollen Podcast hier reingehört, den ich ganz wichtig finde und den ich leider vorher nicht kannte. Und wurde darin bestätigt, dass du dich sehr, sehr empathisch und respektvoll diesen Themen näherst generell. Und mir war einfach sehr schnell klar, das ist ein Safe Space für mich, über dieses Thema zu sprechen. Und ich hätte mir so einen Podcast damals gewünscht. Also das war wirklich auch so eine Situation, wo ich intuitiv geantwortet habe. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht gehabt über mögliche Konsequenzen oder dass das natürlich auch mental belastend für mich sein kann. Ich habe wirklich einfach das Bauchgefühl gehabt, ja, das möchte ich machen und das ist ein sicherer Ort, um das zu tun. Und ich hoffe, dass das hier jemand hört, der sich dadurch verstanden und gesehen fühlt und weniger allein. Und ich glaube, wenn wir eine Person erreichen, die das dann eben so fühlt, dann bin ich total glücklich, dass ich das getan habe und dass ich mich hier hingesetzt habe.
Ja, ich mit dir zusammen auch, bin dann auch glücklich. Ich hoffe, dass, dass wir einigen Leuten hier einen kleinen Anker bieten können. Du hast ja schon deine Angststörung erwähnt. Ich will da eigentlich gerne nochmal nachfragen, weil das jetzt ja auch heute mit diesem Termin vielleicht auch gar nicht so... Also da könnte ja auch ein Zusammenhang entstehen, wenn du von deiner Angststörung sprichst. Was genau bedeutet das für dich oder wie erlebst du diese Angststörung?
Das ist total super, dass wir diesen Termin haben, weil dann kann ich das ganz konkret benennen. Bei mir hat das angefangen am letzten Freitag. Ich hatte den ganzen Tag so das Gefühl von Herzrasen und ich habe das gar nicht sofort verstanden. Also es ist für mich ein typisches Angstsymptom. Ich habe verstanden, dass es Angst ist, aber ich habe gar nicht direkt verstanden, wovor ich gerade Angst habe, weil die Angst leider eben auch sehr diffus und einfach so auftreten kann. Also ich hatte dieses Gefühl von Herzrasen, ich hatte so ein enge Gefühl im Hals, das ist fast, als würde man mir die Luft wegdrücken. Das sind einfach zwei typische körperliche Symptome. Und ich kam dann, ich glaube, 1-2 Tage später darauf, dass das ganz sicher an unserem Podcast liegt, an unserer Podcastaufnahme liegt. Und mein Körper kann bis heute, und es wird besser, aber kann es nicht richtig gut oder nicht ohne Hilfe, Aufregung und Angst unterscheiden, weil das erstmal sehr ähnliche Symptome sind. Das heißt, wenn ich aufgeregt werde, switcht mein Körper eigentlich direkt in so einen Angstmodus. Ich habe jetzt die letzten Tage einfach gemerkt, dass ich mental einfach sehr ausgelastet bin, dass ich mir viele Gedanken mache, was sage ich nicht. Das ist ja auch erstmal so okay, aber es wird immer belastender. Und ich konnte jetzt zum Beispiel überhaupt nicht schlafen die Nacht oder einfach sehr, sehr, sehr schlecht. Ich hatte auch vorher jetzt einfach Zweifel. Also ich wusste, es sind so Angstgedanken, so von wegen, vielleicht sollte ich das nicht machen, vielleicht sollte ich das lassen, vielleicht ist es nicht gut, öffentlich darüber zu sprechen. Aber ich kann mittlerweile zum Glück einfach sehr schnell identifizieren, ob es jetzt Angst ist oder eben meine Intuition, mein Bauchgefühl. Und im Moment hilft leider in solchen Situationen nur trotzdem machen. Und das hört sich erstmal relativ leicht an, aber ich glaube, alle Betroffenen von mentalen Krankheiten wissen, dass einfach machen und trotzdem machen überhaupt nicht einfach ist.
Also für mich hört sich das ehrlich gesagt nach deiner Schilderung gar nicht leicht an. Ich bin total beeindruckt davon, dass du hier sitzt und es trotz allem hier mit mir dieses Gespräch fühlst. Also ich bin es irgendwo zwischen Hochachtung und schlechtem Gewissen, dass ich dich in diese Situation fuchsiert habe.
Das hat ja gar nichts mit dir zu tun, beziehungsweise ich wusste ja, dass du für mich ein sicherer Ort bist, dass du mit dem Thema ganz toll umgehst und dass das, was wir hier machen, am Ende hoffentlich total gut und hilfreich sein wird. Also sowohl für betroffene Personen, vielleicht auch für andere, die noch keinen Kontakt zu dem Thema hatten und das so ein Erstkontakt ist und die ein bisschen Verständnis dafür aufbauen können. Das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, dass ich mir sagen konnte, dass diese Angst überhaupt nicht rational ist, dass du mir total freundlich und nett gegenüber trittst und auch dem Thema. Aber es hat trotzdem sehr viel mentale Arbeit gebraucht, dass ich jetzt hier sitze, ja.
Wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment im Vergleich zu beim Einstieg?
Ich bin sehr froh, dass diese körperlichen Angstsymptome abgenommen haben. Also ich fühle mich gerade eigentlich sehr ruhig. Ich bin so ein bisschen parallel immer am Nachdenken, was ich eben erzähle und ob das jetzt alles okay war und ob das auch für dich okay war. Das ist mein innerer People-Pleaser, der einfach nicht völligst aufhören kann. Ich möchte, dass du eine schöne Podcast-Folge hast. Ich möchte natürlich auch, dass ich dem irgendwie dem gerecht werde, hier darüber sprechen zu dürfen und auch anderen Betroffenen gerecht werde, das Thema gut anzusprechen.
Ja, das ist witzig, weil ich würde fast sagen, die meisten meiner verehrten Podcast-GesprächspartnerInnen immer, oh Gott, war das jetzt gut genug? Und wo ich immer denke, oh Mann, ich bin, also ihr, es ist wirklich so.
Aber ich fühle es gerade so sehr.
Wie die anderen sich auch fühlen, meinst du dann? Wie die anderen sich vor dir auch gefühlt haben, ja. Ich verstehe das auch vollkommen. Ich hätte exakt den gleichen Impuls. Aber es ist so witzig, weil auf meiner Seite denke ich halt, wie krass ihr seid, dass ihr eure Geschichten hier erzählt. Auch in so einer Präzision und in seiner nahbaren Offenheit, wo ich denke so, wow, ihr solltet euch einfach wie leuchtende Sterne am Himmel fühlen und stattdessen sitzt man da und sagt, reicht es jetzt so, habe ich das Richtige gesagt? Ich denke, nein. Ja, also ja. Genau.
Das ist ja ganz interessant. Wenn du das in den Podcast reinschneidest, werde ich das in Dauerschleife mir anhören.
Ja, es ist einfach so. Normalerweise schneide ich diese Gesprächsmomente, die eigentlich nicht direkt mit dem Thema zusammenhängen, eher raus. Aber in diesem Moment wird für mich nochmal deutlich, wie wertvoll es für uns ist, dass kluge, mutige und feinfühlige Menschen wie Silvi uns hier einen Einblick in ihre persönlichen Gefühlswelten geben. Ich wollte von Silvi wissen, was sich ihrer Meinung nach ändern müsste, damit die Konflikte in Familien, die zum Teil sehr gewaltvoll sind, nicht ausschließlich hinter verschlossenen Türen stattfinden.
glaube, wir brauchen einmal einen viel besseren Zugang zu Therapien generell. Und ich fände es total toll und ich weiß, es gab es sogar schon mal als Initiative, dass auch zum Beispiel in der Schule über sowas gelehrt wird, also über Empathie, über gewaltfreie Kommunikation. Weil wenn ich als Kind gelernt hätte oder als Teenager, das ist nicht, wie es sein muss. Das hätte mir total viel gebracht. Das hätte mir so einen kleinen Ausweg auch aufgemacht.
Also du siehst hier die Bildungseinrichtung am Zuge. Vielleicht auch die Politik oder die Bildungspolitik, die hier das verankern sollte, ne?
Ja, also ich glaube, wir müssen als Gesellschaft einfach viel mehr auch über solch schwierigen Themen sprechen, damit die betroffenen Personen sich eben nicht allein damit fühlen und diese Diskurse öffnen. Und das hat sich ja auch in deinen Fragen gespiegelt, hängen ja ganz große gesellschaftliche Fragen dran, wie zum Beispiel, wo fängt psychische Gewalt an? Oder was ertragen wir in Familien und was ist zu viel? Und wenn wir da natürlich nicht drüber sprechen, nicht medial, nicht politisch, nicht auf einer Bildungsebene, dann lassen wir diese Menschen damit alleine.
Was unterscheidet eine Gesellschaft, in der diese familiären Themen öffentlich stattfinden dürfen, von dieser Gesellschaft, die wir heute haben, in der das halt nicht in der Öffentlichkeit stattfinden darf, fast schon. Mhm. Also das hat man ja auch gemerkt bei diesen Kommentaren, ne? Wenn dir Leute schreiben, wie kannst du diese familiären Themen hier so öffentlich präsentieren, das macht man ja wohl nicht ungefähr.
Ich glaube, wenn wir eine Gesellschaft sein wollen, die das kann, dann müssen wir generell an unserer Kommunikation und an unseren zwischenmenschlichen Bindungen beziehungsweise unseren Ansprüchen an zwischenmenschlichen Bindungen arbeiten. Und ich hätte ja total gerne einfach eine sehr sensibilisierte, eine sehr empathische Gesellschaft, die solche Dinge ernst nimmt, die mentale Erkrankungen ernst nimmt, eben auch solche vermeintlich drastischen Schritte. Es ist irgendwo ein drastischer Schritt. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich dir jetzt diese ganze Podcast-Folge über von einer Beziehungsperson erzählt hätte oder einer besten Freundin, dann hättest du, glaube ich, ganz schnell gesagt, warum hast du das so lange mitgemacht? Warum hast du das 27 Jahre mitgemacht? Ich glaube, dass das im Endeffekt alle freier macht, wenn wir über diese Themen sprechen können und dass wir auch Hilfe bekommen, über diese Themen zu sprechen. Da ist ja auch ganz viel so ein gar nicht kommunizieren können drin. Eigentlich, glaube ich, würden alle davon profitieren, dass wir gewaltfreier kommunizieren können miteinander und umgehen können, gegenseitig unsere Grenzen respektieren können und gewaltfreie Bindungen haben.
Wenn jetzt eine Person diesen Podcast hört, die vielleicht an dem Punkt steht, wo sie im Grunde ja so wie du auch schon eigentlich vermutet, dass der Kontaktabbruch das Richtige ist, um mental gesund zu werden oder zu sein oder zu bleiben. Mhm. Und aber wahnsinnig Angst hat vor diesem Schritt. Also es geht mir gar nicht darum, dass wir jetzt irgendjemandem dazu raten, entferne dich von deiner Kernfamilie.
Das kennen wir auch nicht.
Nee, um Gottes Willen. Aber was würdest du dieser Person Hilfreiches vielleicht mit auf den Weg geben, was dir geholfen hätte?
Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen wollen, dass diese Person damit nicht allein ist und dass ihre Wahrnehmung valide ist. Wenn du dich dort nicht gesehen, nicht gewertschätzt und falsch behandelt fühlst, dann ist das valide. Das wird Gründe haben, warum du dich so fühlst. Und da darfst du dich selbst ernst nehmen. Und ich würde immer empfehlen, wenn das möglich ist, mit anderen Menschen, die sensibel damit umgehen, darüber zu sprechen, mit FreundInnen, wenn es Zugang zu einer Therapie gibt, den zu nehmen, das anzunehmen und das auch nicht unbedingt alleine, wenn es möglich ist, zu machen und sich selbst zu priorisieren. Am Ende, es wird mir gerne in den Kommentaren vorgeworfen, dass es sehr egoistisch ist. Das ist es. Das ist der ganze Sinn dahinter, ist erstmal an sich zu denken und zu sagen, ich nehme mich aus einem Umfeld, was mir mental gar nicht gut geht. Und ja, ich würde niemals dazu raten, den Kontakt abzubrechen. Das kann man nicht. Aber ich würde versuchen zu motivieren und zu ermutigen, dass wir alle einfach das Recht darauf haben, dass wir Bindungen haben, in denen es zwar Konflikte gibt, aber die gewaltfrei gelöst werden.
Ich weiß nicht, du hast ja ein paar Folgen des Podcasts gehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt immer am Ende diese offene Frage, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass einfach klar wird, dass das ein richtig krasser Schritt ist, den niemand aus Jux und Tollerei trifft, weil so wird das manchmal dargestellt. Das ist eine riesengroße Überwindung, das ist eine Entscheidung, die den betroffenen Personen unendlich schwer fällt. Und da steckt immer etwas dahinter. Und das muss nicht der Worst Case sein. Das muss nicht die schlimmste körperliche Gewalt sein. Menschen haben unterschiedliche Grenzen. Und wenn meine Grenze erfüllt ist und ich einen Kontakt abbreche, zu wem auch immer am Ende des Tages, dann war es für mich zu viel. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass wir generell verstehen, dass eine funktionale Familie auch ein Privileg ist, weil es das Leben leichter macht. Und Privilegien haben das ja an sich, dass wir sie nicht sehen, wenn wir sie haben, wenn sie für uns selbstverständlich sind. Und wir meistens von Menschen, die sie nicht haben, darauf erstmal aufmerksam gemacht werden müssen. Und das mache ich jetzt. Denn man fühlt sich sehr allein im ersten Augenblick, wenn da keine Familie hinter einem steht. Und diese Entscheidungen können wir gesellschaftlich abfangen, indem wir zum Beispiel auch Freundinnenschaften priorisieren und zum Beispiel nicht nur Beziehungen.
In einer meiner nächsten Folgen möchte ich darüber sprechen, wie es ist, wenn man einen Partner oder eine Partnerin oder eine nahe verwandte Person tot vorfindet. Egal aus welchem Grund. Falls du diese Erfahrung auch machen musstest und uns erzählen magst, wie du diesen Moment erinnerst und wie das Leben danach für dich weiterging, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest unter tabubruch@mdr.de. Oder vielleicht gibt es auch ein anderes Thema, das wir hier im Tabubruch mal in den Fokus rücken sollten. Mitmachen geht auch immer anonym. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Im Podcast DNA des Ostens geht es um Deutschland, um Ost und West und um das Zusammenwachsen. 35 Jahre sind wir nun wieder vereint. Aber die Unterschiede zwischen Ost und West sind nach wie vor ein Thema. Man könnte auch sagen, die Wiedervereinigung ist ziemlich unvollendet. Viele Menschen im Osten fühlen sich nicht gesehen und als Bürger zweiter Klasse. Im Westen schauen dagegen viele mit Unverständnis gen Osten, gerade bei Wahlen. Warum ist das Zusammenwachsen so schwierig? Und wie könnte es besser gehen? Darum geht es bei DNA des Ostens. Die Macher von MDR haben mit vielen Ostdeutschen darüber gesprochen, wie sie auf den Osten und auf Deutschland insgesamt blicken. Von jung bis alt, von unbekannt bis prominent, von der Influencerin bis hin zum früheren Bundespräsidenten. Host des Podcasts ist die bekannte Schauspielerin Anna Thalbach. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein, den Link packen wir euch in die Shownotes.
MDR Aktuell, Tabubruch, der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.